starte heute ein kleines bisschen anders als sonst. Das ist die erste Folge von Kirsch Royal mit einem Gast. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregter als sonst. Nicht, weil mir Gespräche oder Interviews ungewohnt wären, sondern weil ich sehr dankbar bin, dass mein erster Gast sich die Zeit nimmt. Und weil ich hier an einem Ort bin mit ihm zusammen, der für mich persönlich etwas Besonderes geworden ist. Das Steu ist für mich ein Ort, der fast wie Detox wirkt. Einer von diesen Orten, an dem man spürt, was Gastgebersein bedeuten kann. Für die Menschen, die hier arbeiten und für die Gäste, die diesen Ort oft unglaublich zufrieden und berührt wieder verlassen. Das, was hier entstanden ist, ist für mich kein Konzept, auch wenn es sich vielleicht anfangs so gedacht hat, sondern für mich ist das hier gelebte Gastgeberkultur. Und vielleicht passt es genau deshalb, dass meine erste Gastfolge hier stattfindet, mit jemandem, den ich als Mensch als allererstes, aber auch als Unternehmer, als Gastropersönlichkeit und als Bühnenpartner sehr schätze. Luki Maurer steht auf vielen Bühnen. Er ist im Fernsehen präsent, er ist Unternehmer, Marke und eine ganz feste Größe in der deutschen Gastroszene. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, der Luki, den man dort sieht, das ist auch der Luki, den ich kenne und mit dem ich befreundet sein darf. Was für mich persönlich so wertvoll ist oder für mich persönlich noch wertvoller ist als jede gemeinsame Bühnenerfahrung, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist unsere Freundschaft. Unsere Gespräche sind immer sehr ehrlich, sehr offen und oft auch tiefgründig. Es geht ganz oft um unsere Herzensbranche, die Gastronomie, die wir beide so sehr lieben und die uns aber trotzdem genauso herausfordert. Wir sprechen darüber, was kommt, aber auch genauso über das, was man vielleicht bewusst nicht mehr machen möchte und was sich auch ändern muss. Wir sprechen aber auch über uns, was uns bewegt in unseren Familien, mit den Mitarbeitenden, in unseren Unternehmen. Ihr hört schon, es dreht sich immer um Entwicklung. Und es ist ganz unterschiedlich in unseren Gesprächen. Mal geht es um die Entwicklung und Weiterentwicklung des Unternehmens. Manchmal geht es um die persönliche Entwicklung. Und ganz oft geht es aber auch wirklich um die Entwicklung unserer Branche. Und was für uns immer ganz klar dazugehört, ist Genuss. Das ist das, was uns verbindet, die Kulinarik. Wir sprechen über tolle Weine, über Restaurants, die wir besucht haben, über Erlebnisse bei Kolleginnen und Kollegen und über Veranstaltungen, auf denen wir präsent waren. Wenn wir zusammen sind und einmal abseits von den ganzen Bühnentrubel uns sehen, dann führen wir unsere Gespräche oft darüber, was wir in den letzten Monaten gesehen und was sich auch bewegt hat und was uns vielleicht auch überrascht hat. Fast immer gehen diese Gespräche so aus, dass einer von uns eine Idee oder einen Tipp mitnimmt. Ich ganz besonders. Und ganz oft werden sie begleitet von einem guten Glas Wein. Und wenn wir ehrlich sind, eher immer von einem Gläschen Champagner, weil wir es uns gönnen. Ich erlebe Luki seit vielen Jahren als jemanden, der wahnsinnig hart gearbeitet hat. Für das, wo er heute steht. Der aber immer dankbar ist für seinen Weg und für die Unterstützung, die er erfahren hat. Und jemand, der zumindest in den letzten Jahren sehr bewusst mit seiner Zeit und seinen Entscheidungen umgeht. Und vielleicht bin ich auch deshalb so aufgeregt und vielleicht auch stolz, dass ich ihn so kenne. Denn ich darf sagen, für mich, wenn ich mit ihm zusammen bin, gibt es kein zweites Gesicht. Lieber Luki, herzlich willkommen zu meiner 8. Folge hier in meinem Podcast und herzlich willkommen als erster Gast. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Hallo, liebe Maya. Oh Mann, ey. Ich habe ja fast Pipi in den Augen, könnte man wirklich sagen. Also diese Hommage, die du jetzt gerade an mich gerichtet hast, das ist ja...
Boah. Das war übrigens das Schnellste, was ich in der Folge gescriptet habe.
Ehrlich?
Das ist mir am leichtesten gefallen, ja.
Nein, also schön, dass du mich überhaupt eingeladen hast zu dem Podcast.
Super, super gerne und ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, wie sehr du eingespannt bist in all dem, wo wir hier gerade sitzen. Aber wenn wir gerade schon von diesem besonderen Ort, ich habe es gesagt und ich habe es vorhin auch schon nochmal in unserem Vorgespräch gesagt, das ist ein ganz, ganz besonderer Ort, den du und ich möchte es auch gerne sagen, den Steffi hier den ihr hier gemeinsam aufgebaut habt. Was ist eure Vision heute? Ich weiß so ein bisschen, was eure Vision damals war. Ich glaube, dass sie sich nicht groß verändert hat, aber angepasst wurde. Aber ich frage mich in diesen herausfordernden Zeiten, was treibt euch als Unternehmer und als Gastgeber wirklich an?
Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich habe ich mir oft Gedanken gemacht in der letzten Zeit. Jeder wächst oder jeder versucht zu wachsen. Und ich versuche ein bisschen zu ruhen, tatsächlich. Ich habe mir echt Gedanken gemacht. Mein Bruder zum Beispiel, der investiert ständig und macht sehr, sehr viel, was auch sein muss, weil sich das Hotel immer weiterentwickelt. Aber ich habe mir jetzt echt mal gedacht, das, was wir erschaffen haben, das ist wunderbar. Und das müssen wir jetzt erstmal pflegen. Das muss erst gepflegt werden und nicht schon wieder das nächste Restaurant bauen und die nächste Event-Location und dann nochmal ein LKW kaufen, damit wir noch mehr catern können. Mir ist es wirklich einfach mal wichtig zu ruhen, zu rasten. Und das ist, glaube ich, so ein typischer Move, den ich von meinem Opa gesehen habe. Ne? Der hat viel gearbeitet, hart gearbeitet, ne? War dann beim Mittagessen und hat sich dann nachmittags auch mal aufs Sofa gelegt und hat dann gesagt, so, Sofa heißt bei uns Canapé. Und hat sich dann einfach mal eine Stunde aufs Canapé gelegt und hat gesagt, so, und jetzt bin ich ausgeruht, jetzt geht's weiter. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und dieses Getriebensein, wie du weißt, liebe Maya, ich hatte ja zweimal Krebs und nach dem ersten Mal war mir das nicht bewusst, aber nach dem zweiten Mal ist mir das wirklich 2023 mal bewusst geworden, dass ich nicht mehr getrieben sein will. Ich will es nicht mehr. Und ich muss nicht mehr wachsen. Und es kommt jedes Wochenende irgendein Gast und sagt, wieso baust du kein Gästehaus? Wir würden alle hier übernachten, da würdest du einen Haufen Geld verdienen. Es geht mir am Arsch vorbei. Es geht mir wirklich am Arsch vorbei. Ja? Ich bin glücklich. Und es hört sich jetzt saublöd an. Aber ich glaube, die größte Einsicht, die man überhaupt noch haben kann, ist, dass man sagen kann, ich bin zufrieden. Und ich bin zufrieden. Ich habe so ein tolles Team. Ich habe so tolle Mitarbeiter, finanziell stimmt alles. Ich habe eine unfassbar, wahnsinns, mega, die beste Frau auf der ganzen Welt. Ich bin einfach zufrieden. Und das muss man auch mal sacken lassen. Und nicht schon wieder, hey, was kommt als nächstes? Was passiert als nächstes? Wo könnte man noch irgendwie? Wir könnten alles. Wir haben Anfragen für Veranstaltungen, wo ich mich früher noch getriggert gefühlt hätte, wo ich gesagt hätte,
fürs Ego.
Ja klar,
die Marke. Ah,
das machen wir, weißt schon, ne? Der Luki macht das Catering bei XY, Open Air, sonst was, wo ich halt sage, hey, was, ich glaube, na, das, was da im Endeffekt übrig bleibt und was wir davor haben, ist ein Haufen Stress und ein Haufen negative Energie. Und ich habe keinen Bock mehr auf negative Energie.
Das kann ich verstehen, wobei man hier für zumindest meine Hörerinnen und Hörer, die Luki nicht kennen, dazu sagen muss, diese kleine Sehnsucht nach Stille und nach Ruhe und nach Angekommensein oder auch diese Zufriedenheit, die sich bei dir eingestellt hat, die ist absolut berechtigt, weil das, was hier steht, Luki, vielleicht ist dir das nicht so richtig bewusst, deswegen sage ich es dir nochmal, hast du in 10 Jahren aufgebaut. Also ich darf ja auch andere Kollegen aus unserer Branche begleiten. Und das ist, man sagt ja immer, Unternehmertum ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ne? Aber die Frage ist, mit welcher Geschwindigkeit? Und ihr habt schon einen Marathon in einer Sprintgeschwindigkeit hier hingestellt. Ihr seid gesund gewachsen, aber es ist schon Wahnsinn, was du hier draus gemacht hast in nur, Luki, 10 Jahren, wenn du da drauf zurückblickst. Deswegen glaube ich, dass diese Zufriedenheit und dieses Angekommensein und ich bewahre jetzt mal, ein super wichtiger Schritt ist, weil man in dem Tempo wirklich auch zwischendurch einfach auch mal durchatmen muss. Und wir dürfen uns ja schon eine ganze Zeit lang begleiten und da gab es oft genug Punkte, wo das Atmen nebenbei passiert ist. Deswegen finde ich das so schön, dass das jetzt so deine Erkenntnis ist.
Ja, also wie gesagt, es ist halt, ich bin ja mittlerweile sehr viel in der Öffentlichkeit und das Spannende ist ja, dass jeder immer sagt, bei dir bekommt man nie einen Platz. Und ich habe dann überlegt, machen wir was richtig oder machen wir was falsch? Und es gibt natürlich Gastronomen, die auch natürlich in den Medien präsent sind, ne? Die ganzen Fernsehköche, die man ja kennt, die aber nicht in ihrem eigenen Restaurant stehen. Und ich habe für mich beschlossen, dass wenn der Lucky Maurer draufsteht oder Ludwig Maurer draufsteht, mhm. Dass ich dann auch selber da bin. Weil die Leute sich darauf freuen.
Absolut. Ja?
Und wir könnten franchisen. Ne? Ich habe einmal ein Angebot bekommen, in München in der Maximilianstraße Steakhouse zu öffnen. Mhm. Unter meinem Label. Und der mir das angeboten hat, hat gesagt, du musst gar nicht da sein. Ich habe gesagt, ja, aber wenn ich nicht da bin, dann bin es doch nicht ich. Mhm. Ja? Natürlich wird das funktionieren. Ja, und dann mache ich einmal ein Konzept und dann koche ich einmal die Soße und dann rezeptiere ich den ganzen Bums. Und dann ist das Steakhouse und dann wirst die nächste das nächste Mal verrissen, weil das Steak nicht so war, mhm. weil irgendeiner, der mich gar nicht kennt, das Steak falsch gebraten hat.
Ja.
Und dann hast du beim Lucky Maurer brauchst du einen SG. Genau. So, und was wir hier geschaffen haben, du hast es gerade auf den Punkt gebracht, das ist das, dass wir zufrieden sind. Ja? Und dass man eben den Moment erwischen muss, oder dass ich für mich und für meine Frau diesen Moment erwischen musste, dass man einfach mal zufrieden ist. Und dieses Konzept würde nicht funktionieren, wenn ich jetzt irgendwo in Japan oder in Amerika irgendeine Dependance eröffne und dann kommen die Leute daher
und dreimal im Jahr bist du da.
Und keiner ist da.
Ja.
So.
Ja.
Und dann kann man natürlich irgendeinen Statisten suchen, dem ich einen roten Bart anklebe, ne? Und dem ich ein Baseballcap aufsetze, wo draufsteht Never Fucker Fucker. Aber das ist halt nicht das ist halt nicht,
ist ja trotzdem nicht
das,
die
das ist
drin.
Nicht das Original.
Ja.
Und also es gibt einen schönen Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wie gesagt, vielleicht kommt es auch durch meine zwei Erkrankungen, Krebserkrankungen. Ich bin einfach nur wirklich sehr, sehr glücklich und zufrieden mit dem, was mir widerfahren ist, wo ich mich hingearbeitet habe. Und das war nicht immer einfach, das ist ja auch klar. Aber ich glaube, die größte Erkenntnis von allem, und ich bin kein Philosoph, aber die größte Erkenntnis von allem ist, dass man einfach mal sagt, es passt.
Es reicht.
Es passt.
Mhm. Ja. Wenn man von außen dich so sieht und das, was ihr hier gemacht habt, die Steffi und du, dann ist das für mich, also ganz speziell auf deine Person jetzt, ich habe immer das Gefühl oder ich habe immer, das, was ich immer so gesehen habe, ist, du bewegst dich so ja zwischen zwei Welten. Auf den ersten Blick, wenn man das so sieht und wenn man hier nicht war, kann es ja kaum gegensätzlicher sein. Du hast hier im Steu, in dem ganzen Areal, was hier dazugehört, Ruhe, Natur, Verantwortung für Tiere, ne? Deine Zucht. Und dann hast du an dem gleichen Ort Stress, super kreativ, Tempo, Catering, Küche, viele Menschen, ne? Das ist auf so einem kleinen Platz. Und ich finde immer, beides gehört ja total zu dir, wenn ich das so sehe und wenn ich das beobachte und wenn ich das erleben darf, ne? Also ich erlebe den Lucky, der Stall und zu seinen Tieren geht und, ne, das ist genau der gleiche Lucky, der gleich eine Stunde später performt in seiner Küche oder auf einer Bühne. Aber wie findest du für dich raus, Lucky, wann du Gas gibst und wann du still sein willst?
Das ist, ich glaube, das ist eine anerzogene Sache.
Ah.
Also das ist...
du meinst, es ist so familiär, so aus deiner...
Ja, ich bin in einem Wirtshaus groß geworden, mhm. und mein Papa, der im November 2025 verstorben ist, der mein großes Vorbild war, der uns geprägt hat, sehr, sehr geprägt hat, der hat es schon genauso gemacht. Und das war halt immer, es passiert nichts, wenn du dich nicht bewegst. Es passiert nicht, wenn du dir nicht Mühe gibst, wenn du nichts machst im Endeffekt. Und das ist wie schwarz und weiß.
Mhm.
Also bei uns.
Es ist wirklich so, wenn man das hier beobachtet,
ja, ja,
ne?
Ja,
du hast
ja.
den Vormittag mit den Tieren,
ja,
die
ja.
Verantwortung auch ja. für die Zucht, ne?
Ja.
Hast dich auch in ein Thema reingearbeitet, was ja deutlich außerhalb deiner Komfortzone ja. ist, auch wenn es vielleicht viel in dir angelegt ist, weil du es gerne magst, ne? Aber du hast ja dann auch diesen Jubel, Trubel, Vollgas, wie gesagt, Bühne, Fernsehen, Performance, aber auch hier in der Küche, ne? Das ist schon, also für mich sind das immer zwei Welten und ich bewundere das. Und ich frage mich auch immer, wie man das so schafft, da immer so hin und her zu switchen, ohne sich zu verlieren. Weißt du, ohne, also immer, um trotzdem die gleiche Person zu bleiben.
Das ist tatsächlich, weil du es jetzt ansprichst, das ist wirklich das, was alle immer sagen, du bist so authentisch.
Ja.
Ja, Du bist, ich sag's jetzt mal.
Auf,
ich sag
das jetzt ist mal der gleiche Luki, den ich. Ne?
Auf, ich sag jetzt mal auf Bayerisch, da sagen die immer, du bist doch genauso, wie man dich aus dem Fernsehen kennt. Du bist doch echt.
Ja.
So, und das ist ja das schönste Kompliment, was man überhaupt nur bekommen kann. Ja. Dass jemand sagt, du bist ja echt. Ja? Und es gibt ja auch den einen oder anderen Kollegen, der nicht echt ist. Hm. Und ich glaube, das ist auch ein Teil unseres Erfolges, den wir hier geschaffen haben. Meine Frau und ich, dass wir einfach echt sind.
Ja.
Dass wir uns einfach nicht verbiegen und nicht verstellen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte Jazzmusik hören oder einen veganen Gang haben, dass ich sage, fuck off.
Ich gerne mehr daneben stehen.
Fuck off. Das können wir nicht.
Bitte fahren Sie weiter.
Ja, wenn Sie ein veganes Restaurant wollen, dann gehen Sie in ein veganes Restaurant. Und wenn Sie Jazz hören wollen, dann kommen Sie nicht zu uns.
Ja.
Und das ist diese... Ja, ich will jetzt nicht sagen Fuck-off-Attitüde, aber das ist halt einfach so, wir wollen halt echt sein. Wir wollen das tun, was wir gerne tun und das können wir nur, wenn wir uns nicht verstellen. Und das ist im Endeffekt der Schlüssel unseres Erfolgs.
Jetzt hast du ja gesagt und wir wissen es ja auch, du kommst aus einer Gastronomenfamilie. Ihr wartet schon immer Gastronomie gemacht, auch heute noch. Deine Mama lange mit deinem Papa zusammen. Man bleibt ja nicht, auch wenn man als Kind dort in der Gastro groß wird, ja, man kennt dann vielleicht auch nichts anderes und man liebt es vielleicht auch, aber ich glaube, man hat auch oft genug Momente, wo man sagt, boah, nee, ne, das will ich nicht machen. Und man bleibt ja nicht in der Gastro, weil man bequem ist, auf gar keinen Fall. Ne? Das ist ja eine Branche, wo du einfach genau weißt, das wird nie leicht und das wird immer, kann schwer sein. Ne?
Es wird immer schwer bleiben.
Ja, aber was glaubst du, was hält einen, obwohl man weiß, wie hart es werden wird, weil man es ja gesehen hat bei seinen Großeltern, bei seinen Eltern. Was glaubst du, was hält? Oder was sind Momente, die es irgendwie schwer machen und trotzdem sinnvoll? Dass du sagst, okay, deshalb bleibe ich hier, deswegen mache ich Gastro, deswegen will ich in der Branche bleiben.
Die Gastronomie ist der strangeste Beruf, den es überhaupt nur gibt.
Ja, finde ich auch.
Na, das weißt du, liebe Maya, das weißt du. Das ist der krasseste Beruf, den es überhaupt nur gibt, weil du es immer mit Menschen zu tun hast, die glücklich sein wollen und die erwarten, bedient zu werden und die erwarten, mit Freude rauszugehen. Und manchmal muss man auch ganz viel Mühe da reinlegen. Hm. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Als ich ein kleiner Bub war und ich bin in einem Wirtshaus groß geworden, mittlerweile ist es ein Vier-Sterne-Superior-Hotel.
Muss man mal dazu sagen.
Und es war ein Wirtshaus. Und,
aber der Wirt hatte immer das Sagen.
Ja, genau. Der Wirt hatte immer das Sagen. Das war mein Papa. Und mein Papa, ich merke erst jetzt, wie sehr er mir fehlt, seit er nicht mehr da ist, und weil er uns halt auch so viele Werte weitergegeben hat. Und ich habe als kleines Kind nicht verstanden, warum alle anderen sich schön anziehen und zum Essen gehen und mein Papa nach Frittierfett riecht und meine Mama im Stress ist und 150 Bier runterzapfen muss. Ne? Aber im Endeffekt haben wir dann nachmittags um 3 Mittag gegessen, also um 1500.
Gastronomie hat eine andere Zeitrechnung.
Ja, ja. Und dann hat mein Papa immer gesagt, hey, die waren heute alle zufrieden. Mhm. Also wir haben heute wirklich viele Menschen glücklich gemacht. Mhm. An einem Feiertag, wo alle anderen frei haben. Wir haben gearbeitet. Und das ist, glaube ich, der Sinn von der Gastronomie, dass du einfach Menschen glücklich machen kannst. Mhm. Und für mich war das schon immer klar, dass ich Freude habe, auch wie in der Musik. Ja, das habe ich jetzt erst ganz, ganz krass erfahren, als es mit der Band nach fast 30 Jahren aufwärts ging und wir zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden haben, wo 5000 Leute vor uns waren, die glücklich waren. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses Gastronomie-Gehen. Egal, was du machst, du kannst eine geile Flasche Wein aufziehen, du kannst ein tolles Steak braten, du kannst einen schönen Käse aufschneiden. Ne? Vielleicht schenkst einfach bloß ein Bier auf und servierst dann einen Wurstsalat. Ne? Also das muss ja nicht immer...
es geht nicht immer um Gourmet, es geht nicht immer um Kaviar.
Es muss nicht die Dose Kaviar sein, genau. Das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Und vielleicht ist es einfach dieses Gefühl, jemandem anderen was Gutes zu tun, wie in der Musik. Hm. Wenn jemand auf einem Konzert ist, der sich über die Musik erfreut, und das ist halt die Gastronomie, das ist halt... Wir haben ja gestern schon einen gemeinsamen Menüabend gehabt,
ja.
Und ich freue mich wirklich, dass ich eine Bestätigung kriege, wenn die Gäste dann zu mir kommen und sagen, können wir noch ein Foto machen? Unterschreiben Sie mir die Menükarte noch? Ne? Und der Hauptgang, das war ja Wahnsinn. Mhm. Also diese geschmorte Rinderbacke. Ne? Da müssen Sie mir unbedingt das Rezept geben. Und dann freue ich mich. Und wenn es dann noch heißt und der Wein, der hat so toll korrespondiert mit diesem Fleischgang. Ich freue mich einfach. Es tut mir gut. Und ich glaube, das ist der Grund, und so bin ich erzogen worden, so bin ich aufgewachsen. Das ist der Grund, warum ich gerne Gastronomie mache.
Sie fordert viel, aber sie gibt auch wahnsinnig viel. Du hast auch durch dein Catering und vor allen Dingen auch durch Gäste und auch Kunden, will ich, oder vielleicht auch Kooperationen, die du hast, hast du natürlich auch viel Einblick in andere Branchen. Und ich hatte das auch und ich habe halt immer gedacht, kriegst ja nie so viel Feedback wie in der Gastro. Also so dieses direkte Feedback. Du kriegst es ja sofort, ne? Bei anderen guckt sich mal jemand die Zahlen an oder Erfolge und langfristig und kurzfristig, ne? Und dann sagt vielleicht auch mal einer, war ein gutes Quartal, war ein schlechtes Quartal, aber du hast es ja, also du kriegst ja beides, ne? Du kriegst verkackt, sofort, ungefiltert und du kriegst, hey, geil. Was ich finde, was ihr Gastronomen, und ich sag bewusst jetzt ihr, weil ich ja gar nicht mehr so aktiv in der Gastro bin, auch wenn ich sie sehr eng begleite, ihr tragt ja eine wahnsinnige Verantwortung. Weil die Menschen kommen ja hierher und hier nochmal anders. Weil ich muss einfach nochmal sagen, es ist der Arsch der Welt hier, ne? Du fährst hier hin und...
Das ist doch nicht der Arsch der Welt, das ist der Mittelpunkt der Welt.
Ja, für euch ist es der Mittelpunkt.
Ist alles Ansichtssache.
Für euch Bayern ist es der Mittelpunkt. Also für jemanden, der aus dem Osten kommt, hier runterfährt, ist es schon weit draußen. Ich liebe das hier. Ja. Ich liebe das, weil es wirklich Detox im wahrsten Sinne des Wortes ist, weil spätestens, wenn ich von der Autobahn abgefahren habe, ruft mich auch keiner mehr an, weil mich zwei Tage keiner erreicht. Ne? Aber es ist die Verantwortung, dass die sich so lange auf die Reise machen. Und das weiß ich selber von den Abenden, wo ich hier bin. Wenn die mir manchmal erzählen, wo deine Gäste herkommen. Ne?
Ja.
Und du hast ja wirklich nur einen Schuss frei, diesen einen Abend. Und die müssen diese 600 Kilometer, und das ist so, das ist die Rechnung. Die müssen sich gelohnt haben. Nicht in erster Linie das, was sie bezahlt haben, sondern die sagen immer, hat es sich gelohnt, diese Zeit hierher zu fahren, hier zu sein? Und ich kann das nur sagen, was ich sehe, wenn ich hier war, die gehen hier raus. Und die würden ja, wenn du da vorne stehst und es verkäuferisch gut machst, würden die wieder buchen. Die würden sofort das nächste Ding wieder buchen, aber sie gehen oft zu spät, dass die Buchungsportale schon geschlossen sind. Aber das ist ja eine Riesenverantwortung, Luki. Die ihr tragt als Gastronom, ne? Weil die Leute wollen hier ein bisschen herkommen. Die wollen Urlaub machen, die wollen Auszeit, die wollen abgelenkt werden. Und diese Verantwortung, hat die dich verändert, seit du die selber so für dich tragen musst? Weil deine Eltern haben sie auch schon getragen,
ja,
für ihre Gäste.
Ach, nee, auf gar keinen Fall. Also die hat mich nicht verändert. Also das ist tatsächlich, muss ich ein bisschen ausholen, aber wir haben ja Zeit.
Wir haben Zeit. Die Frage, wir müssen nur den Wein im Blick haben, ne? Wir haben jetzt noch eine halbe Flasche. Müsliche.
Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ein Angebot bekommen, dass ich in München eine Kochschule übernehme. Mhm. Bei Oberhaching war das. Und ich bin da jeden Mittwoch und Donnerstag hingefahren und habe da immer einen Kochkurs gemacht und habe mir gedacht, ich muss unbedingt nach München, ich muss da hin, weil die Münchner fahren nicht im Bayerischen Wald, die lachen uns eh bloß aus und im bayerischen Wald, ein halber Jahr finster, ein halber Jahr kalt. Ja, also so quasi. Ja. Und das Interessante war aber dann tatsächlich, dass jeder Zweite bei dem Kochkurs dann gesagt hat, können wir dich mal besuchen, können wir uns das mal anschauen, wir würden gerne mal deine Tiere sehen, wir würden gerne mal sehen, wie du lebst. Mhm. Und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, sage ich, weißt was, das war 2000 und...
Ich hätte jetzt 2015,
habe ich gesagt, weißt du was, wir bauen jetzt den ganzen Hof um.
Und wir machen 10-jähriges dieses Jahr, Mühlstein,
ja, genau,
ne?
Ja. Ja. Habe ich gesagt, 2015 haben wir begonnen, ja, 2016 genau. Haben wir eröffnet.
16 haben wir eröffnet.
Genau. Also, und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir probieren das jetzt einfach. Und wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Aber es macht da keinen Sinn, jeden Mittwoch, Donnerstag nach München zu fahren, jeden Freitag, Samstag irgendwo ein Catering, immer auf Tour, immer unterwegs. Mhm. So, und dann haben wir das gemacht und seitdem, es ist unfassbar und du glaubst gar nicht, wie oft wir da drauf angesprochen werden auch, dass Gäste sagen, auf dem Messen oder so, wir würden ja gerne mal zu dir kommen, aber man bekommt ja nie einen Platz. Mhm. Und wir haben jetzt 15.000 oder über 15.000 E-Mail-Adressen in unserem Newsletter, die sich aber selber angemeldet haben. Mhm. Also ohne.
Ja, keine Rabatte, keine Geschenke, null, keine, ne? Null. Keine Leads gekauft, wie man es heute nennt.
Nein,
ne?
Genau. Ja. Ja. Ne? Nein. So, und dann haben wir einen Menüabend und dann machen wir ein Wagyu-Dinner. Das ist halt 3 Wochenende hintereinander, wo wir ein Seating haben von 100 Gästen pro Wochenende, also 50 pro Tag, also sind es 300 Plätze und keiner reserviert ja für sich allein.
Ja.
Also hast du im Endeffekt für einen Monat 300 Seatings auf 15.000 E-Mail-Adressen.
Ja.
Und dann ist es nach 10 Sekunden ausverkauft.
Ja.
Und das hätte ich mir niemals gedacht. Und was auch noch spannend ist, das muss ich dir jetzt erzählen, was auch noch spannend ist, ich habe mal über den Magnus Nietzsche.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich würde gerne was sagen. Ich habe gestern mit Steffi gesprochen ne, und habe genau, also ich habe ein bisschen gefragt, weil die Branche ja extrem struggelt gerade und viel passiert. Das ist richtig Bambule gerade bei uns, habe ich das Gefühl. Ne? Und ich hatte Steffi gefragt, merkt ihr das? Weil überall, wo du hinkommst, hört man, es ist rückläufig, ist schwieriges Geschäft, ne? Buchungen gehen zurück, Verzehr geht
Personalknappheit,
zurück.
Personalknappheit, den ganzen
Punkt. So, genau, das ist oft ja die also das ist auf die Ursache und dann sagen die halt, das andere ist aber auch wirklich die Folge, dass Gäste ausbleiben und dass Gästezahlen zurückgehen, ne, Buchungen zurückgehen. Und Steffi sagte zu mir, nee, wir merken gar nichts. Hat sie wirklich gestern gesagt. Sie hat gestern zu mir gesagt, nee, wir merken es nicht. Und ich habe dann heute Morgen nochmal eure Homepage durchgescrollt und die Veranstaltung mir angeguckt. Und es ist, das erinnerte mich an so eine alte Weinkarte, wo immer ausgetrunken steht, weißt du? Der Stempel. Aber es ist ja wirklich so und es ist ja kein Markt, also es ist ja kein Gag von euch. Also es ist, ich weiß es, es ist ja, du machst ja keinen Stempel rein, ist ausverkauft, weil es ausverkauft ist. Du kannst es ja tatsächlich einfach, es ist voll und es ist das ganze Jahr voll. Ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich hab komischerweise keine Veranstaltung gefunden, die man noch buchen könnte. Und wie gesagt, ich habe dann so, Steffi, wir haben ja auch so ein, ne, wenn man so außerhalb von der Öffentlichkeit spricht, dann, und sie war einfach echt dankbar für die Ehrlichkeit, aber sie hat wirklich gesagt, wir merken es wirklich nicht, Maja, es ist passiert nichts. Und das ist ja krass.
Ja.
Finde ich.
Ja. Aber ich, und jetzt sind wir bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten, weil wir halt auch einfach das tun wollen und das tun, was wir lieben. Und das ist Gastronomie. Und wir wollen uns nicht verstellen und ja, genau das.
Ja.
Und ja, das ist das, was, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, was die Leute dann immer sagen, ihr seid so authentisch. Wir sind nicht authentisch, wir sind einfach bloß ehrlich.
Mhm.
Wir sind einfach bloß ehrlich. Ne? Wir freuen uns. Ne? Und das ist das Erbe von meinem Vater, was er meinem Bruder und mir und ins Hirn gepflanzt hat. Ne? Es ist schön, anderen Menschen eine Freude zu machen.
Krass, ja, schön. Ja. Ich hätte die Frage vorbereitet, wer oder was erdet dich? Ich kenne die Antwort, glaube ich. Und ich glaube, wir haben auch als Hörer jetzt so ein bisschen eine Vorstellung, was da jetzt als Antwort kommen könnte. Und trotzdem würde ich sie nochmal fragen, weil du auch vorhin die Fernsehzeiten angesprochen hast. Und du hast natürlich auch viele Kollegen, mit denen du vor der Kamera stehst, die berühmt und auch berüchtigt werden. Ne? Aber dieses Authentische, was dir immer wieder ja so als Untertitel reingegeben wird, dieses Echte, und das ist so. Und ich habe es ja auch am Anfang gesagt, wirklich, Luki, den ich hier am Mikro habe, mit dem ich auf der Bühne bin, den ich hinter den Kulissen erlebe, den ich aber auch wirklich, wenn ich mir deine Fernsehsendungen angucke, sehe, es ist immer der gleiche. Es ist der Luki, den ich kenne. Also ich, ne, und wir sind oft ja auch lange zusammen und man kann sich ja nicht permanent verstellen. Mein Opa hat immer gesagt, wenn du lügst, musst du ein gutes Gedächtnis haben, ne?
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja?
Aber sag nochmal, und wie gesagt, ich glaube, ich kenne die Antwort und unsere Hörer vielleicht auch schon und trotzdem würde ich es gerne nochmal hören. Was erde dich? Wer schafft es, dir Feedback zu geben? Oder genau, wer erdet dich, dass du nicht abhebst? Weil das könnte man bei diesem Erfolg, bei diesem Tempo, auch mit den Größen, die du manchmal zu tun hast, könnte man auch abheben.
Ja.
Erlauben dürftest du es dir.
Ich habe gar keinen Bock mehr, das zu erlauben.
Ich wüsste aber auch jemanden, der das nicht erlaubt.
Also, wer mich natürlich erdet, ist meine Frau.
Ja.
Das ist eine ganz besondere Beziehung, die ich sehr, sehr liebe seit 29 Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Und
Steffi, jetzt kommt der Part für dich, den schicke ich dir extra. Den schneide ich raus.
Ja,
den schneide ich extra für dich raus.
Weißt du, das ist halt so, wenn du so viel mitmachst, wie ich es vorhin schon erzählt habe, und immer noch zusammen bist und immer noch Und klar ist es mal hell und mal ist es dunkel und mal regnet es und mal scheint die Sonne. Aber es ist halt schon wirklich verrückt. Und wir sind in unserer Familie sehr gut. Ich liebe meine Mama, ja, ich liebe meinen Bruder. Mein Bruder ist wirklich ein krasser Typ.
Auch nicht wenig erfolgreich?
Ja, viel erfolgreicher als ich, aber das ist ja wurscht.
Anders erfolgreich.
Ja, anders. Ne? Anders. Also der hat ja 1000 PS mehr als ich. Aber um das geht's ja gar nicht. Das geht ja gar nicht darum, sich zu betteln. Meine Mama ist immer noch, ja, die Pharaonin, die Kaiserin, das Höchste vom Höchsten. Ne? Tisch 10 ist der Thronsaal. Ja. Ne? Der Thronsaal der Welt.
Im Waldschlüssel.
Im Waldschlüssel. Da sitzt sie auf Tisch 10. Ne? Und regiert ihren Hofstaat. Ja. Mama, wenn es das erste ist, war die Best.
Nur mit den Augen. Ne? Ja, manchmal nur mit den Augen.
Ja. Ich muss sagen, Mama, ich meine es nicht besser, ich meine es gut. Das war eine Hommage an dich.
Ja, und war gut gemeint, Marianne.
Und, nee, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass das hier meine Ladestation ist. Ja? Stell dir mal vor, du bist ein Akkuschrauber, da musst du irgendwann diesen Akku wieder laden. Und das hier ist meine Ladestation. Share Group ist das, was ich mit meiner wunderbaren Frau aufgebaut habe. Was wir wirklich in 20 Jahren geschaffen haben, wo wir am Anfang belächelt worden sind, wo es geheißen hat, oh, das ist jetzt dann eh bald Konkurs und das ist eh bald Pleite. So, und jetzt haben wir hier einen Genussort geschaffen, einen Ort, wo Menschen gerne hingehen, wo Menschen sich freuen, dass sie da sein dürfen. Und wir tun hier genau das, was uns Freude macht. Wir sind Gastgeber.
Hm.
Wir sind keine Gastronomen, sondern wir sind Gastgeber. Und ich sage das in jeder Ansprache und das ist jeden Abend dasselbe.
Das ist richtig.
Ja? Wir sind ein Wirtshaus. Ja. Ich bin der Wirt. Wir sind kein Gasthaus, wo der Gast kommt und sagt, ich habe den und den Anspruch und der muss erfüllt werden. Hm. Mir ist scheißegal. Entschuldigen Sie die Wortwahl, liebe Frau Kirsch.
Wir duzen uns untereinander und.
Nee, aber du weißt, was ich meine.
Wir piepen ja? Übrigens auch
und
nichts.
Und das ist was ich von meinem Papa gelernt habe. Und das, was mir jetzt auch so im Nachhinein auffällt, der hat sich immer Mühe gegeben. Und der war eigentlich schon auf dem Kanapé gelegen. Und dann hat meine Mama gesagt, Sepp, da sind drei Wanderer, die hätten gern einen Wurstsalat und einen strammen Max. Und dann ist mein Papa aufgestanden und hat denen einen Wurstsalat und einen strammen Max gemacht.
Ja, geil.
Ja? Der hat nicht gesagt, wir haben geschlossen.
Lohnt sich das?
Ja, genau, wir haben geschlossen. Und das ist das, was der uns beiden, mein Bruder, der ja wirklich unfassbar erfolgreich ist auch und mir mitgegeben hat als Attitüde einfach auch und auch als, ja, es ist schön und es tut gut, wenn man anderen was Gutes tun muss. Und im Umkehrschluss muss ich aber jetzt mittlerweile ja sagen, ich habe mir eine Arroganz angewohnt, ja, und so funktioniert es bei uns, ja, dass ich sage, wenn wir geben alles, wenn jemand nicht damit zufrieden ist, ja, dann entschuldige ich mich nicht für irgendwas, was
weil
ich nicht
du ja sehr transparent auch sagst, wofür
ja,
du stehst.
Ja, klar.
Ne?
Ja, genau.
Und ich würde es wirklich nicht arrogant nennen, sondern Klarheit, Luki.
Ja, ich will, aber weißt, ich mag mich nicht. Wir geben alles. Ja. Alle geben alles. Weißt, wir haben ein krasses Unternehmen. Das ist mehr wie eine Familie.
Ja.
Ja, das ist jetzt nicht, ich bin der Arbeitgeber und du bist der Arbeitnehmer und jeder hier wirklich kennt den anderen und weiß, wo vielleicht hat einer ein bisschen eine Schwäche, vielleicht hat der andere ein bisschen mehr Stärke in dem Bereich und jeder unterstützt sich und jeder gibt sich Mühe. Und diese Intimität von diesem Team, darum habe ich gerade gesagt, Arroganz, ne? Da lasse ich niemanden einbrechen. Und wenn dann ein Gast dabei ist, ne? Der mal wirklich was zu meckern hat, dann sage ich, okay, hey, pass auf, weißt du was? Jetzt sind wir gleich fertig. Dann kommen sie halt einfach nicht mehr zu uns.
Ja.
Ja? Und wenn das Weinglas nicht schön genug war und wenn die Tischdecke nicht gestärkt genug war, dann, also ich will jetzt nicht sagen fuck off, aber eigentlich schon.
Eigentlich schon.
Eigentlich schon.
Kann man schon mal so stehen lassen.
Dann sage ich fuck off. Ja. Ja? Du bist in meinem Haus, in meinem Wirtshaus. Ja. Ich bin da der Wirt.
Ja.
Und ich arbeite jeden Tag 18 Stunden, damit es so ist, wie es ist. Und der Erfolg gibt uns natürlich auch ein bisschen recht, aber ich gehe nicht in die Defensive, dass ich sage, ja, entschuldigen Sie.
Ja, und du, ja? Man muss es ja auch nicht versuchen, allen Leuten recht zu machen, ne? Also das ist halt, deswegen sage ich ja, ihr seid sehr klar in eurer Positionierung und eigentlich weiß jeder im Vorfeld, wenn er hier reserviert oder wenn er hier ein Ticket kauft, was ihn zu erwarten hat, weil ihr es sehr transparent auch ausspielt. Du hast niemals dein Stil, der war schon immer der gleiche, ne? Man weiß schon immer, hier läuft halt kein Jazz und hier läuft auch kein Pino aus der Flasche.
Genau.
Ne? So, das weißt du einfach, ne? Weil du es oft genug sagst und oft genug auch steht überall, ne? Da weißt du, wenn du Spätburgunder trinken willst, kannst du nicht zum Lucky fahren.
Das Spätburgunder-Thema. Das ist unser Thema.
Da sind wir konzeptionell, da arbeiten wir noch dran.
Ja.
Du hast es vorhin so schön angesprochen und das will ich so ein bisschen als Brücke nutzen. Musik.
Ja.
Ich habe ja vorhin gesagt, du bewegst dich in zwei Welten. Ich muss das nochmal korrigieren. Für mich sind es vielleicht dann jetzt doch drei Welten, die aber ähnlich, vielleicht ähnlich herausfordernd sind oder die es dann vielleicht doch wieder verbindet. Wenn ich dich auf der Bühne erlebe mit deiner Band, Seasons in Black,
ja,
dann wirkst du zumindest in diesem Sommer für mich ein bisschen zufriedener. Vielleicht eher leichter. Also ich sehe unfassbar viel Leidenschaft auf der Bühne, aber es ist eine andere Leidenschaft. Also es ist in der gleichen Intensität, aber es ist eine andere Leidenschaft als die, die ich sehe, wenn du kochst zum Beispiel oder wenn du mit deinen Tieren unterwegs bist. Ne? Ich habe mich manchmal gefragt, ob diese Welt dir auch dabei hilft, die Herausforderungen und Extreme unserer Branche und dieses ganze andere, was du hier als Unternehmer, auch als Verantwortlicher für, ja, ich glaube mittlerweile seid ihr wie viel? 20 Mitarbeiter?
28
Mitarbeitende trägst. Also hilft dir die Musik auch, die Extreme unserer Branche auszuhalten? Weil es ist ja eine ähnlich intensive, fordernde Welt wie die Gastro, die Musikbranche, oder?
Ja. Das Schöne ist, und deshalb liebe ich es so sehr, ich wollte, muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen, aber das kann ich ja ganz gut. ich wollte immer Rockstar werden. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe als ich so 15, 16 war, habe ich mir jeden Abend die Metallica-Videos angeschaut und dachte mir, ich will auch irgendwann mal so sein wie James Hetfield von Metallica. Das ist das Geilste, was es überhaupt noch gibt. Das ist das Beste. Das ist das Größte, wenn du da in einem Stadion stehst und James Hetfield hat gesagt, oh yeah, und alle haben, oh yeah. So, und dann bin ich später aber tatsächlich da drauf gekommen, als wir angefangen haben, Caterings zu machen für professionelle Bands. Bei Rock am Ring war das.
Ja.
Da waren Bands wie R.E.M., Depeche Mode,
ja,
Foo Fighters dabei, wo ich gesehen habe, okay, das ist ein Business.
Mhm.
Und das große Glück ist, dass die Band nie ein Business wurde.
Mhm.
Weißt du, was ich sagen will?
Das ist ein bisschen wie bei meinem Wein.
Ja, das ist, dass es nie ein Business wurde. Ich wusste da gar nichts. Ne? Wenn wir bekommen mittlerweile Anfragen für Gigs, wo wirklich Anfragen sind, ob wir in Sao Paulo in Brasilien spielen wollen oder in Rio.
Krass.
Ne? Wo ich mir denke, hey, what the fucking hell? Wir sind die Süßen im Bleck aus dem Bayerischen Wald.
So. Ja.
Ne? Wir haben uns in Cham gegründet. Ne? Cham ist, glaube ich, der einzige Landkreis in ganz Deutschland, wo keine Autobahn durchgeht. Und wir haben uns in Cham gegründet und ja, und jetzt haben wir Anfragen, ob wir in Brasilien spielen wollen. Ne?
Ja.
Flug wird übernommen, alles wird übernommen. Und um auf deine Frage zu antworten, wirklich, es ist so, das ist eine Leidenschaft. Das ist nichts, wo wir Geld damit verdienen müssen und auch nicht können. Wir könnten, wenn wir wollen.
Mhm.
Aber wenn wir wollen würden, wäre es keine Leidenschaft mehr.
Das stimmt.
Verstehst du, was ich sage?
Ja. Total. Ich bin total froh, dass du diesen Part auch in deinem Leben hast.
Ja.
Also, dass das so ein Bereich ist, weil ich wirklich, wenn ich das sehe, ich sehe eine Leidenschaft und ich sehe eine gewisse Leichtigkeit. Und das ist auch wichtig, dass das so bleibt, dass du, vielleicht ist es genau das Geheimnis, dass es halt kein Business war, sondern dass es wirklich eine Leidenschaft ist, mit die dann irgendwann vielleicht auch monetarisiert werden kann oder wird oder keine Ahnung, aber die sich vielleicht einfach nur trägt, das reicht ja auch, ne, dass man da das genau hat, weil es ist ja, wenn man viel reist, ne, und ihr wart ja, glaube ich, dieses Jahr in Backen, letztes Jahr,
ja,
also 2025,
ja,
das kostet ja auch Geld, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du da und nicht nur die Getränke, ne, sondern auch das Dahinkommen und Dableiben.
Ja, ja,
Zwei Branchen so ein bisschen, ne, Musik und Gastro, ist ja schon auch zwei Sachen, die man miteinander vergleichen kann. Und wenn wir so ein bisschen zurückgucken, jetzt haben wir ja, wir sind ja beide 80er Baujahr. Und wenn ich so für mich zurückgucke und auch in Vorbereitung auf die Folge, habe ich mich so ein bisschen gefragt. Und ich glaube, die Frage kann ich dir ganz gut stellen, weil du die gleiche Branche erlebt hast wie ich und vielleicht auch so einen Werdegang, zumindest was Führung angeht, was Mitarbeiterführung angeht. Also wir sind, glaube ich, da würde man hier sagen, aus dem gleichen Stall. Ne? Also wir haben eine ähnliche Führung erfahren. Was glaubst du, was heute nicht mehr funktioniert, was, wo wir aber in der Branche lange dran festgehalten haben? Und ich sage es auch ganz bewusst hier.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ich sage das auch ganz bewusst. Manchmal gibt es auch Momente, wo ich mich dabei ertappe, zu sagen, naja, damals, die hatten schon auch recht und es fehlt mir manchmal so ein bisschen, weißt du?
Ja.
Aber trotzdem glaube ich, es funktioniert einfach nicht mehr.
Tatsächlich ist es so, also wie du sagst, wir sind ja beide 80er Baujahr und wir haben ja beide, darf ich das sagen, das wird ja nicht rausgeschnitten, wir haben ja beide viel Scheiße gefressen.
Das stimmt.
So.
Und Wein getrunken, Campus.
Nee, aber,
ja, wir haben wir.
Also,
wir haben Scheiße gefressen.
Das ist, ich meine es jetzt sinnbildlich. Wir haben wirklich viel Scheiße gefressen. Und ich denke mir, natürlich hat keiner mehr Bock auf die Gastronomie, wenn er, kennst du noch Teildienst? Weißt du noch, was Teildienst ist?
Ja, wir,
weißt du das noch?
Soll ich dir mal sagen, Teildienst in der Schwarzwaldstube hieß übrigens morgens um 7 anfangen, ungefähr 45 Minuten Pause machen und nachts um 2 wieder rausgehen, alle 2 Tage.
Ja,
und dann hast du 4 Minustage auf dem Konto.
Genau. Und bei uns war das so, also Wochenende frei geht sowieso nicht. Freitag, Samstag kracht's.
Ne.
Ja, am Sonntag ist Brunch.
Ja. Ja, der und, Spüler ist ausgefallen.
Ja, aber dafür kannst du am Montag einmal frei machen.
Genau.
Ja, da kannst du am Montag frei machen.
Kannst mal eine Disco gehen.
Ja, nicht mal der Friseur offen. Deshalb habe ich so lange Haare, by the way.
Ja.
Und es ist ja klar, wenn du jetzt einen jungen Menschen nimmst, der außen seinem Sozialgefüge gerissen wird, sage ich jetzt mal, ne, der von der Schule runterkommt und dann muss er am Samstag, wo er normalerweise gerne Fußball gespielt hätte und wo abends alle weggehen, muss er arbeiten und am Sonntag muss er arbeiten, wo alle anderen einen Frühshop machen und oder sich zum Weißwurstessen treffen bei uns in Bayern und komplett konträr der Gesellschaft lebt. Wenn der dann noch angeschrien wird von irgendeinem Choleriker, der ein Alkoholproblem hat. Ich sag's jetzt ganz, ganz, ganz dramatisch. Und dann noch unterbezahlt ist.
Ja.
Da braucht sich kein Mensch wundern, warum keiner mehr Lust hat auf Gastronomie.
Ja.
Und ich habe das tatsächlich für mich beschlossen. Ich habe auch diese Schule durchgemacht und habe sie nicht verstanden, habe sie nicht begriffen.
Aber ausgehalten?
Ausgehalten, ja.
Ja.
Ich meine, ich komme aus einer anderen Zeit. Also, ne? Und wenn ich,
ist es schon so, dass wir sagen, wir sind aus der Zeit?
Ja, klar. Wenn ich zu meiner Mama gesagt habe, der Chef ist ein Depp, hat sie gesagt, ja, das hält schon aus.
Ja.
Ja?
Wenn du heute zu einer Mama das sagst, dann fährt die los.
Ja, genau. Ja, aber früher war es halt so, ne?
Ja.
Zähne zusammenbeißen und durch.
Ja.
Ne?
Ja, bist du heute schon recht.
Das macht die schon noch härter.
Ja. Auch das meint ihr lieb, Marianne.
Ja.
Ja.
Meine Mama ist ein sehr liebevoller Mensch, aber die wollte natürlich.
Pragmatisch.
Ja.
So ist es.
Ja, die hat gesagt, was willst du denn?
Ja.
Ne? Und das ist ja, wenn du jetzt überlegst, mein Vater, der ist als 9. von 9 Kindern 1944 im letzten Kriegsjahr geboren, was der.
Ja, da war das Pillepalle.
Hey, hat er gesagt, was ist denn los?
Ja, die Frage nicht, sagt man heute.
Mein Vater hat immer gesagt, wenn der Chef richtig auf den Sack geht, hau ihm einen in die Fresse. Ne? Also
ja, das machen wir auch nicht mehr heute.
das ist echt schwierig. Aber der hat einmal gesagt, Ludwig, lass dir nichts gefallen.
Ja.
Immer schon. Ne? Und lass dir einfach nichts gefallen. Nee.
Ich habe ja zu meinem Chef mal Arschloch gesagt, das habe ich ja in der 4. Folge erzählt,
ja.
Ne? Beim Lehrherr. Liebe Grüße nochmal an Ecki Reimann. Ich wusste aber nicht, dass der auf dem Posten steht. Und ich habe gerade heute noch mal im Auto drüber nachgedacht und mit Susi drüber philosophiert, weil sie die Folge angesprochen hat. Und dann hat sie gesagt, boah, du hast zum Chef Arschloch gesagt. Dann habe ich gesagt, du Arschloch. hast du gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Susi, es lag so ein bisschen daran, dass ich ja nicht wusste, dass er auf dem Posten steht, als ich den Posten beschimpft habe. Mhm, hätte ich gewusst, dass mein Chef da steht, hätte ich sie Arschloch gesagt.
Ja, ja.
Ne? Der, so. Aber das ist, es war ja auch wirklich ein anderer Umgangston. Ne? Er hat mich auch ordentlich dafür zusammengestockt. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, und ich glaube, so war dein Papa auch, der hat mich jetzt nicht dafür zusammengestockt, dass ich ihn als Arschloch betitelt habe in dem Sinne. Also so viel Ego. Also der, es ging ihm nicht darum, dass ich zu ihm persönlich Arschloch gesagt habe, sondern er sagte, rein theoretisch würdest du ja zu jedem anderen Kollegen hättest du das ja auch gesagt.
Ja.
Ne? Und das ist eine persönliche Beleidigung. Und der hat natürlich auch rumgebrüllt und rumgeschrien und ne, aber er hat nie persönlich so extrem beleidigt. Ne? Ja. Das war so.
Ja.
Aber was glaubst du, was braucht denn die Gastronomie wirklich, damit wir Zukunft haben und damit wir. Und ich meine jetzt nicht hier Trends, weißt du, ich meine jetzt nicht High Protein und Healthy Food und Roboter, sondern ich meine, was brauchen wir menschlich, damit wir eine Zukunft haben? Weil ich glaube, nur so funktioniert Gastronomie.
Ich hab da wirklich, kann er das sofort beantworten. Corona hat wirklich was ausgelöst.
Ja.
Bei allen. So. Und jede Branche ist aus Corona wieder richtig rausgestattet.
Ja.
Auf einmal war die Dachziegel teurer, der Mörtel teurer, die Baustoffe.
Wirtschaftlich, und alle haben es akzeptiert.
Ne?
Ja,
es kostet jetzt mehr. So, die Einzigen, die es nicht geschafft haben, und das habe ich schon mal auf der Rolling Pin Convention erzählt, mit Jürgen Pichler, habe ich gesagt, die Einzigen, die es nicht überrissen haben, ne, war die Gastronomie. Weil in der Zeit, wo der Lockdown war, haben alle mal gesehen, was die Gastronomie leistet. Dass wir Glücksmomente schaffen, dass wir Genuss schaffen.
Ich sag dir ja mal, welche Verantwortung wir tragen.
Dass wir Freude schaffen, ja.
Ne? Wir sind systemrelevant, wirklich. Ja. Wenn ich weggehe, in eine Stadt fahre,
natürlich.
Ne, wenn ich mit meinen Mädels einen Städtetrip mache, die vielleicht nicht alle aus der Gastro kommen, und ich mache das, und dann sagen die mir, ich weiß noch, wir hatten mal so eine Situation, da sagte eine Freundin zu mir, lass uns mal nach Finnland in so eine Blockhütte und dann mal so im Schnee und mit Kaminfeuer. Weißt du, was ich als erstes gefragt habe? Wo ist die nächste Gastronomie? Warum? Ja. Weil was? Ich muss ja, weißt du, ich kann nicht durch eine Innenstadt laufen und nicht mich irgendwo in ein Café setzen, ein Glas Prosecco oder Shampoos trinken, ein Cappuccino dazu. Ich will dann die Menschen beobachten, aber dafür brauche ich Gastro. Ja. Das mache ich nicht bei Nordsee. Ja. Das mache ich, weißt du, ich brauche Gastro dafür.
Weil du das jetzt so schön gesagt hast, systemrelevant.
Ja.
Der größte Tiefschlag, den ich jemals erfahren habe, war im Lockdown, ne? Als die Regierung gesagt hat, die Gastronomie ist nicht systemrelevant.
Ja.
Systemrelevant. Weißt du, was systemrelevant ist? Jede Hochzeit, jede Taufe, jede Firmung, egal was du machst.
Ne?
Ja. Alles.
Ja.
Ne?
Ja. Das war bei mir genauso.
Wohlfühlen, Genuss, Geschmack,
ich hab gedacht,
Feiern.
Keiner, die sagen gerade, keiner braucht mehr das, was ich kann.
Ja, genau. Richtig.
Das haben die gesagt. Die haben gesagt, keiner braucht das, was ihr könnt.
Genau.
Und haben eine ganze Branche lahmgelegt.
Ja.
Okay, aber da muss ich auch ehrlich sagen, Luki, da hast du auch die Stärke der Gastro gesehen, wie unfassbar schnell, und das weiß ich auch bei dir, ihr euch neu erfunden habt. Wie schnell, wir sind einmal zu Boden gegangen, das stimmt.
Mhm.
Und trotzdem war es unsere Mentalität zu sagen, alles klar, wir stehen wieder auf. Was können wir dann machen? Wenn ihr das meint, dass das alte Geschäftsmodell nicht systemrelevant ist, dann machen wir jetzt ein Modell. Und das ist ja das, was so geil ist an der Gastro.
Ja.
Sofort in die Lösung, weißt du? Da wird kurz geschüttelt, da wird vielleicht auch mal eine Flasche aufgemacht und mal kurz der Frust weggetrunken und dann sagen, okay, was machen wir jetzt?
Ja.
Und dann ging's los.
Ja.
Auch bei dir.
Ja, seitdem habe ich einen
Job.
Einen Job.
Da kommen wir später nochmal drauf. Genau, der ist dann nämlich neu gewesen, ne? Aber ist doch krass, oder?
Ja, das war halt.
Der Chirurg hätte die lahmgelegt hätten, eine andere Bedeutung, aber dann hätten die gewartet, bis sie wieder gebraucht werden.
Ich kann mich nur gut erinnern, als Corona war.
Ja.
Ne? Und dann war ein Kumpel von mir, der ist Fliesenleger, da sagt er, und wie geht's da? Sag ich, ja, beschissen geht's mir.
Ja.
Beschissen. Ich habe ein Catering-Unternehmen, eine Kochschule, ein Restaurant und eine Rinderzucht, wo ich an die Gastronomie liefere.
Ja.
Also ich habe vier Standbeine, ne, mit denen ich Geld verdiene. Und keins funktioniert. Sagt er, ja, passt schon. Und der hat weiter seine Fliesen gelegt.
Ja.
Der hat einfach weiter seine Fliesen gelegt.
Ja.
Und das war natürlich schon wichtig, neuen Mut zu fassen, aber im Endeffekt haben wir sind uns verarscht vorkommen.
Total.
Wir sind uns verarscht vorkommen. Und ich glaube, das Schlimmste war wirklich die Tatsache, dass das heißt, die Gastronomie, und ich rede jetzt nicht nur von meiner Gastronomie, ich rede von der Gastronomie überhaupt. Ja. Dass jemand sagt, der Job, den du machst mit Herzblut, wo du dir ein Darlehen aufgenommen hast, wo du gelernt hast, wo du investiert hast, wenn es dann heißt, das, was du machst, ist nicht systemrelevant, war der Bullshit. Und jetzt ganz nochmal zurückzukommen auf die Frage anfangs.
Was war die Frage? Was braucht, ne, für
genau,
Zukunft?
Genau. Danke. Was braucht? Ja.
Ja?
Ja. Ich hab's am Schirm.
Ich nicht mehr.
Ja, wir sind abgeschweift, wie immer.
Passiert uns selten.
Aber ganz einfach. Die Frage ist die. Wir haben es echt nicht begriffen, stark zurückzukommen.
Ja.
Wir haben es echt nicht begriffen. Und jeder Wirt schaut wieder auf den anderen seinen Bierpreis.
Weil wir nicht zusammengerückt sind.
Und jeder schaut wieder, hey, bei dem kostet Schnitzel so und so viel, bei mir darf Schnitzel nicht so und so viel kosten und wir müssen immer drunter bleiben und wir haben eh einen Personalmangel. Und um meine Mama zu zitieren, sagt sie, jetzt kommt der scheiß Mindestlohn auch noch. Ich sage, ja, fuck. Ne? Hm. Warum soll man nicht einfach einen Euro mehr über Mindestlohn?
Ja.
Ne? Du kannst doch nicht von jemandem erwarten, dass er am Wochenende, nimm jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel, du kannst doch nicht erwarten, dass ein junges Mädel am Wochenende, am Sonntag in einer Pizzeria aushilft, ne, wo alle anderen feiern, wo alle anderen auf der Couch hocken, einen Tatort anschauen oder
einen Netflix. Die hatten gerade Weihnachten, Luki. Ja. Alle sitzen bei ihrer Familie.
Ne? Oder an Weihnachten, du kannst doch nicht erwarten, dass sie dann für 12,50 Euro arbeiten gingen.
Ja.
So, und dann kriegst du nicht einmal einen Tipp.
Ja. Weil alle mit Karte zahlen jetzt.
Das ist, weil alle mit Karte zahlen. Ja. Und das ist das Problem, was die ganze Gastronomie hat. Ja. Das sage ich da ganz ehrlich.
Ja, aber ich glaube, weil wir als Branche nicht zusammengerückt sind. Weil wir nicht, wie du schon sagst, wir sind nicht stark zurückgekommen, wir sind aber auch nicht gemeinschaftlich zurückgekommen.
Wir hätten die Möglichkeit gehabt.
Ja. Weil die haben uns vermisst. Ja, genau. Unsere Gäste haben uns vermisst.
Wir haben die Möglichkeit gehabt, stark zurückzukehren. Ich habe das ja so gesehen.
Ja.
Ich habe das ja gemerkt. Ne? Ja. Ich habe gesehen, wie meine Eltern gelitten haben, als das Hotel zu war.
Ja.
Ne? Mein Bruder mit dem Fitnessstudio, mit allem. Ich habe gesehen, wie die alle gelitten haben.
Ja.
Und auch die Crowd, also auch die Gäste, die haben auch gelitten.
Ja.
Und wir hätten stärker zurückkommen können und hätten ein Statement setzen können, wo man sagt, so, jetzt seht's mal.
Wir hätten es neu machen können.
Jetzt seht ihr mal, was ihr überhaupt versäumt.
Ja. Wir hätten es neu machen können und haben die Chance nicht genutzt. Ist krass und gut, dass du es so offen ansprichst.
Ja, Danke. Ist so. Ich erzähle dir nur schnell ein Beispiel. Ja. Wir sind im Bayerischen Wald, Tourismusregion, St. Engelmar, Bodenmais, Lahm, Lohberg, Skigebiet, ist komplett. Also eigentlich richtig cool.
Ja.
Möchte man meinen, ne? Wir sind nicht Tirol und wir sind auch nicht Oberbayern, aber wir sind hier schon in einer touristischen Region.
Ich würde schon sagen, es ist schon schön hier bei euch.
So. Ich habe Dreharbeiten gehabt für Kabel 1, irgendein Bums, ich weiß nicht mehr, was das war. Liebe Grüße an Kabel 1. Nein, es war eine Reportage.
Für eine Reportage.
Eine Reportage.
Bums-Reportage.
Ich weiß nicht mehr, was es war. Und auf jeden Fall hat dann die Redakteurin zu mir gesagt, so um 12 Uhr. So, wir machen jetzt Mittag. Wo bekommen wir hier was zu essen? Also, ja, nirgends. Heute ist Montag. Ja, aber wir haben jetzt Hunger. Und da habe ich gesagt, ja, seien Sie nicht enttäuscht. Sie können jetzt noch kaum fahren.
Ja.
Da gibt es einen Burger King und einen McDonald's.
Boah.
Ja? Weil Montagmittag.
Entgegner.
Ja, Montagmittag kriegst du nichts mehr zum Essen. Ja, ja, wieso denn nicht? Das ist auch so schön hier, sage ich. Weil keiner bereit ist, das zu akzeptieren und das zu bezahlen und weil wir einfach diesen Fachkräftemangel haben.
Mhm.
Und dieser Fachkräftemangel, das habe ich vorhin schon angesprochen, das kommt darauf vor, dass keiner Bock hat, dass er sich für wenig Kohle in seiner freien Zeit, in seiner Quality Time, ich hasse dieses Wort, Quality Time.
Work-Life Balance. Habe ich jetzt neu gelernt diese Woche?
Fuck-Life Balance.
Oh, da bin ich richtig. Ja? Ich habe es jetzt neu gelernt, das heißt gar nicht Work-Life Balance, das heißt Work-Life Blending.
Ja, Work-Life Blending, ja, da hast du recht.
Habe ich die Woche gelernt.
Und ist, ne?
Ja, ich glaube, es muss viel passieren in unserer Branche. Ich glaube schon, dass sie hatten die Chance, sich neu zu erfinden, aber ich glaube, wir dürfen uns auch nochmal neu erfinden. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Mitarbeitenden, dass die sich wohlfühlen. Und das ist ja auch vielleicht der Grund, warum wir in dieser Branche bleiben. Mich hat man auch letztens im Interview gefragt, warum machst du das eigentlich alles noch und wie motiviert man sich da mit diesen ganzen Herausforderungen, ne? Und dann habe ich gesagt, ich bleibe schon auch wegen der Menschen. Also es ist wirklich so, wenn ich überlege, ich war ja viel draußen, guck mal, ich war im Zustellgroßhandel, ne? Also ich habe ja wirklich die Branche auch nicht bewusst verlassen, sondern durch meine persönliche Entwicklung auch raus, ne? Aber ich komme ja nicht weg. Ich kehre ja immer wieder zurück in diese Branche und habe ja auch im letzten Jahr so wie schon lange nicht mehr viel für Gastronomie und Hotellerie gearbeitet, ne? Und es ist wirklich, wenn ich heute sage, warum bin ich geblieben, dann sage ich, wegen der Menschen. Und weil es einfach geil ist.
Jetzt sind wir wieder soweit. Ich habe eine große Leidenschaft. Ich sage dir mal eins. Ich schenke lieber was her, als dass ich was geschenkt bekomme. Hm. Kennst du das?
Nee.
Na? Mir hat es schon immer mehr Freude gemacht, jemandem eine Freude zu machen.
Ja, also, das dann anzuschauen, ne?
Genau, dass ich einfach Menschen was schenke, wo er sich vielleicht drüber freut, wo ich weiß, dass er sich
mein
drüber
Kalender.
Freut. Ja, dein Kalender. Und tatsächlich ist es so, dass ich das wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen habe, dass es einfach eine große Freude ist, wenn man Menschen glücklich macht. Und das kannst du mit Genuss, das kannst du mit Essen, das kannst du mit Trinken, das kannst du, wenn du denen eine schöne Feier machst. Und das ist dieser Antrieb, das ist diese Motivation.
Ja, schön.
Und bei der Musik ist es das Gleiche. Und ich habe das wirklich letztes Jahr, also 2025, so sehr gespürt. Und da sind Dinge passiert. Und jetzt bin ich doch schon 45, ne? Schon alt, aber noch lange nicht erwachsen, sage ich immer so schön. Jetzt bin ich doch schon 45 und ich habe dann, ohne Schmarrn, ich habe in die erste Reihe geschaut auf dem Festival, wo wir vor 5000 Leuten gespielt haben. Und dann hatten Menschen T-Shirts an von uns, von unserer Band.
Echt? Gab's die schon?
Ja, natürlich.
Oder haben die selber geguckt?
Nein. Aber das Geile ist, früher war das immer so, ich wusste, wem ich ein T-Shirt geschenkt habe.
Dann hast du dich in der Menge gesehen.
Genau, warum der das angehabt hat. Und ja. Dann habe ich mir gedacht, ey, wer ist denn das? wo hatten der das T-Shirt her? Wahrscheinlich aus unserem Online-Shop. Ja. Und das tut halt gut. Ich glaube, ich habe das, wie gesagt, von meinen Eltern gelernt, von meiner wirklich liebevollen Mama und von meinem unglaublich liebevollen Papa, dass es gut tun kann, anderen was Gutes zu tun.
Cool. Apropos Gutes tun, lieber Luki. Du hast ein neues Buch herausgebracht. War das ein guter Übergang? Du hast ein neues Buch.
Ja.
Im November erschienen.
Jawohl.
25.11. ist es erschienen, oder?
Vielleicht, ja.
Ja?
Kann
also
sein.
November. Ich kann mich an den Instagram-Post noch, kann ja. Ich noch mich erinnern, dass du da standest und das vorgestellt hast.
Das Buch war mein Endgegner. Das war mein Endgegner. Da habe ich zwei Jahre dran gearbeitet.
Ich kann, genau, zwei Jahre und am Ende ist es sehr eng geworden. Ich war ja schon mal zwischendurch nochmal da.
Oh mein
und
Gott.
Da
oh mein
kann
Gott.
Ich mich erinnern, dass du deinen Urlaub mit diesem Buch verbringen hättest müssen, wollen, sollen.
Ja.
Wahrscheinlich ist es auch so passiert, sonst wäre es nicht fertig
wollen,
geworden.
Wollen, sollen, ja.
Wollen, sollen, genau. Also, dein neuestes Buch ist gerade erschienen.
Ja.
Hab ganz schlecht recherchiert. Es ist, ich weiß, wie es heißt.
Das Kochbuch.
Ja.
Ja.
Wagyu, das beste Fleisch der Welt. Ja. Ich wollte sagen, es ist nicht das erste, sondern es ist, glaube ich, das...
Neunte.
Okay, das neunte, gut. Und... Da geht's ja, du hast gesagt, das ist ein Kochbuch, aber es geht ja nicht nur um Rezepte. Ich habe da reingeschaut, auch als ich gestern im Shop bei dir war nochmal. Da gibt's ja einen sehr großen und umfassenden theoretischen Teil,
ja.
Der sich um das Thema Züchtung,
genau,
was dich ja auch schon viele Jahre hier begleitet im Steu. Ja. Und es ist ein unfassbar dickes Buch, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass dein Urlaub da so ein bisschen draufgegangen ist. Über 360 Seiten. Wahnsinn. Aber dieser theoretische Teil, das ist mir aufgefallen, der nimmt viel Raum rein. Ne? Warum war dir das so wichtig, Luki?
Als ich angefangen habe mit diesem Projekt und das Thema Wagyu ist ja eigentlich letztendlich, ich will jetzt nicht sagen die Cash Cow, aber das war schon der rote Faden in meiner Karriere, ja, das zu machen. Der Erste zu sein, der was total Konträres macht. Mhm. Ja, also Wagyu-Zucht ist eigentlich immer intensive Mast. Und das, was wir gemacht haben damals, meine Frau und ich, das war ja sowas von dermaßen bescheuert. Also das war sowas von konträr, dass es eigentlich nicht funktioniert. Wir haben es dann
unternehmerisch mutig, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und
manche würden leichtsinnig sagen.
Wir haben es dann probiert und es hat funktioniert. Letztendlich. Und ich wollte einfach all das gesammelte Wissen einfach mal aufs Papier bringen und hab mir 2, 3 tolle Autoren mit dazu genommen. Dem Dr. Benjamin Jung, dem Benny, ein sehr lieber Freund von mir, dem Wolfgang Otto von Otto Gourmet, der Erste, der Wagyu-Fleisch nach Deutschland importiert hat.
Der dich auch schon lange Jahre begleitet, ne?
Seit über 20 Jahren, ja.
Ja.
Ja, wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Freund.
Ja. Ja.
Man könnte sagen Geschäftspartner oder man kann sagen Freund und das ist wirklich ein guter Freund. Und mir war das einfach wichtig, all das mit den Menschen zu teilen. Das ist wie mit der Musik. Weißt du, was ich meine? Ja? Ich kann es auch für mich behalten. Ich kann auch stur sein. Ich kann auch sagen, ich will das nicht. Aber ich denke mir, das ist mein Wissen und das lasse ich jetzt da.
Aber warum reicht es nicht aus deiner Sicht? Du hast dir ja Partner dazu geholt.
Ja.
Warum reicht es aus deiner Sicht nicht, nur über Zubereitung zu sprechen? Weil das ist ja das, was man von einem Kochbuch erwartet.
Weil du, jetzt hast du mich getriggert. Jetzt hast du mich
getriggert. Ich schenke nochmal was ein, warte kurz.
Weil du...
Könnte meinen, ich kenne ihn.
Weil du natürlich wissen musst, dass man das nicht so einfach abfrühstücken kann. Also, wenn wir über Fleisch reden, dann reden wir nicht über ein Produkt, wir reden über ein Lebensmittel. Und das ist das, was ich immer sage. Na, und für ein Lebensmittel stirbt ein Lebewesen, das wir vorher vielleicht züchten oder erzeugen oder ich finde den richtigen Satz gerade nicht dafür, na, dass wir begleiten auch. So. Also es ist unfassbar wertvoll und unfassbar intim. Und deshalb, mich regt so auf, wenn die Leute immer sagen, ich bin der Fleischpapst und der kann nur super Steakbraten und so weiter und so fort. Ja? Und es gehört halt einfach viel, viel mehr dazu, dieses Lebensmittel zu verstehen. Und deshalb gehen wir viel, viel mehr in die Tiefe. Und deshalb sage ich immer, es ist nicht nur ein Produkt, sondern es ist was ganz was anderes.
Und das ist, wenn man dich erlebt, und ich darf das schon ein paar Jahre, ist es das, was ich sehr an dir schätze, aber man merkt sehr schnell, also auch ich habe das sehr schnell, als wir uns kennengelernt haben, gemerkt, dass es eben nicht darum geht, oder wenn man dich erlebt, merkt man, es geht nicht nur um Fleisch. Auch wenn du oft in diese Ecke gestellt wirst und auch auf diese Bühne, vielleicht ist es eher so, vielleicht wirst du ja oft auf diese Bühne Fleisch gestellt,
ja,
ne?
Ja.
Was ich in unserer Zusammenarbeit und in unserer Freundschaft erlebe, dass es dir immer darum geht, ein besseres Verständnis zu haben. Also wirklich, du hast auch mir viel erklärt, ohne mich, oder mir viel beigebracht, ohne mich zu belehren.
Ja.
Einfach durch deine Haltung, durch dein Verantwortungsbewusstsein und durch, dass du es einfach gesagt hast auf eine unfassbar lebendige Art, aber ich habe immer was mitgenommen und ich habe immer für mich auch, ich fahre auch dieses Mal wieder weg und denke über viele Sachen nach. Gott sei Dank habe ich 6 Stunden Fahrt. aber ich denke immer wieder nach, wo ich so denke, das hast du jetzt wieder, das nimmst du mit, das macht was mit dir, ne? Und auch also alleine dieser Satz, wir reden nicht über ein Produkt, sondern wir reden über ein Lebensmittel, ne?
Ja.
Ist etwas, was man einfach bei dir merkt. Es geht um Haltung, also Haltung nicht von Tierhaltung, sondern um Haltung zu Lebensmitteln, zu dem, was wir verarbeiten, zu der Verantwortung, die wir tragen, weil wir das machen, was wir machen. Und das hat auch mein Lehrer immer zu mir gesagt, dass wir so eine Art Bildungsauftrag haben.
Natürlich.
Und ich sag dir ganz ehrlich, Luki, mir ist das ein bisschen verloren gegangen in unserer Branche. Und ich möchte dich fragen, weil ich da viel drüber nachdenke. Was geht uns eigentlich verloren, wenn wir dieses Wissen, was du ja gemacht hast, jetzt auch mit deinem neuen Buch, was passiert denn, wenn wir das nicht mehr weitergeben? Und das ist das, was ich erlebe, Luki. Es wird nicht mehr weitergegeben. Wir haben unseren Bildungsauftrag. Manchmal finde ich das, wenn ich irgendwo sitze, und ich bin ja auch viel in der Gastronomie, nicht nur als Beraterin, sondern auch oft Gast. Ich bin ja sehr gerne auch Gast. Und mir fehlt das. Ich weiß ja auch nicht alles, weißt du?
Mhm.
Und ich bin eigentlich immer aus der Gastro raus und habe was gelernt und habe ein neues Lebensmittel oder eine neue Philosophie, einen neuen Betrieb kennengelernt, den ich mir danach angeguckt habe oder gegoogelt habe. Und mir geht das so ein bisschen verloren. Und ich frage dich mal, was geht uns in der Gastro verloren, wenn wir unser Wissen, wenn wir das Wissen, was wir über das Lebensmittel haben, nicht mehr weitergeben, wenn wir nicht weiterdenken als Zubereitung?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass sich einfach viele zu wenig damit beschäftigen. Mhm. Wo kommt was her? Wie wird was gemacht? Was ist Saisonalität? Ja. Und ich habe einen richtig coolen Move. Ist eine absolute Provokation. Das erzähle ich dir jetzt.
Ja.
Ich fahre manchmal im November in den Großmarkt und kaufe Spargel. Der Spargel kommt aus Peru. Mhm. Und dann regt sich jeder auf hier, weil es ist November, es ist keine Spargelzeit. Ja? Und weil Spargel ist ja im Frühjahr. Hm. Ja?
Also wirklich?
Ja, ready.
Sag doch, ich lerne immer was
so,
von dir.
Und das mache ich nur aus Provokation. Ja. Das ist reiner Punk, was ich da betreibe. Das ist absoluter Punk. Und ich provoziere es natürlich. Und dann sagen die, ja, es ist keine Spargelzeit. Sag ich, hey, Alter. Du isst gerade eine Mandarine aus deinem Nikolaussäckchen. Na? Hm. Du holst dir jede Woche eine Banane. Na? Du machst eine Bayerisch-Creme, die heißt Bayerisch-Creme. Und da ist Vanille drin aus Madagaskar. Weißt? Und einfach nur schalt deinen Hirnkosten an.
Ja.
Schalte deinen Hirnkosten an. Wann, wie, was
ja.
Und so weiter und so fort.
Ja.
Na? Und wir haben jetzt in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, haben wir Januar. Im Januar gibt es keine Tomaten.
Ja.
Genauso wie es im November.
Wasserschnittfest gemacht,
genauso,
sag ich immer.
Genauso wie es im November keinen Spargel gibt.
Ja.
Na, und das ist diese Provokation,
ja.
Die ich bewusst betreibe, um einfach den Leuten den Spiegel vorzuhalten, ja. Dass das Hirn wieder einschalten für eben.
Ja, manchmal muss man sie anticken.
Gute Lebensmittel.
Ja. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Hast du Bock?
Ja, klar.
Hast du auch noch was zu
kriegen? Mit dir habe ich immer Bock.
Weil ich finde, dass es die geilste Branche der Welt ist. Und das findest du auch.
Nein. Okay, ein bisschen vielleicht.
Welchen Rat würdest du Menschen geben, die überlegen, in diese Branche einzusteigen, ohne sie zu überreden?
Ohne sie zu überreden?
Mhm. Ich glaube, es funktioniert nicht mit Überreden. Deswegen sage ich es einfach noch dazu. Ich glaube, man kann Menschen für diese Branche nicht überreden, sondern man kann ihnen einen Rat geben und dann müssen die einem vertrauen. Und wenn sie einem vertrauen und diese Branche erleben und da reinpassen und Leidenschaft haben, dann bleiben sie.
Ja.
Aber welchen Rat würdest du so jemand geben, der darüber nachdenkt? Der muss ja schon ein bisschen angetriggert, angefixt sein.
Ja.
Ich meine, weißt du, so eine Büromaus, die kommt ja nicht auf die Idee, ich gehe jetzt mal in die Gastro.
Ja, nein.
Brauchst schon ein bisschen crazy shit.
Das ist oft so. Also ich habe das ja
bei mir. Du hast es natürlich hier bei deinen Mitarbeitenden teilweise.
Bei Mitarbeitenden.
Nein, wir müssen gendern.
Müssen wir gendern?
Ja, sonst ich kann dir das auch alles dann weiterleiten.
Weiberinnen.
Kannst du das beantworten? Heißt Mitarbeiterinnen?
Weiberinnen.
Weiberinnen.
Frauen sagt man nicht. Weiberinnen. Du hast es natürlich ganz oft, dass das also ein bisschen so eine Traumvorstellung ist.
Ja.
Ich merke das ja, dass dann so junge Burschen oder,
die wollen alle ins Fernsehen.
Oder junge Mädels oder mal im Bierzelt arbeiten wollen, auf der Wiesn, einmal dabei sein wollen und so. Und dann so eine schöne Vorstellung von der Gastronomie haben.
Ja.
Die Gastronomie ist das härteste Business, das es gibt, wirklich. Ja. Also, natürlich gibt's ganz andere harte Handwerksjobs.
Ja.
Aber für die Psyche ist die Gastronomie, weil du lebst ja konträr. Ja. Du lebst ja komplett dagegen.
Hast du eine soziale Bubble, ne?
Ja. Ja. Na, das ist wie ein Taxifahrer oder wie ein Notarzt. Na, du bist immer irgendwie den anderen entgegen. Und viele wollen das mal versuchen und viele haben da mal Bock drauf und viele machen das dann mal. Und ich glaube, um auf deine Frage zu antworten, das Wichtigste, wenn man Menschen motivieren kann, dass sie in der Gastronomie arbeiten ist, dass du denen erklärst, hey, pass auf, mit deiner Arbeit, mit deinem Tun, mit deinen Stunden, die du da runterreißt, mit der Flasche Wein, die du aufmachst, mit dem Steak, das du bratzt, mit dem Gericht, das du gerade anrichtest, machst du Menschen glücklich. Und das ist der Antrieb. Und darum bin ich vielleicht auch ein bisschen erfolgreich in dem, was ich mache, weil ich es schaffe, Menschen glücklich zu machen.
Jetzt habe ich gerade ein bisschen Pipi in den Augen. Okay. ganz zum Schluss.
Ja.
Ich glaube, du hast es gerade beantwortet, aber vielleicht kannst du es nochmal so einfach in die Welt schreien. Wofür lohnt sich der ganze Wahnsinn eigentlich am Ende wirklich? Was würdest du sagen?
Das ist eine gute Frage, dass ich mein Kakdalin endlich abzahlen kann. Das war jetzt die ehrliche Antwort.
Soll ich da einen Untertitel einblenden? Ja,
einen schönen Gruß an die Raiffeisenbank. Und an die Sparkasse in der Mitte und an die Oberbank. Nein, Spaß.
Ich frage nochmal, wofür lohnt sich das Ganze?
Sich das lohnt? Hey, jeder hat doch ein Ziel im Leben. Und für mich war es wirklich das Schlimmste, wenn ich in einer stupide Arbeit marschieren müsste.
Ja.
Ich habe das auch schon überlegt. Ich habe das echt schon überlegt. Nachdem ich Zivildienst gemacht habe, habe ich überlegt, ob ich wieder zurück in die Gastro gehe, weil damals war ich Krankenpfleger, oder ob ich in der Pflege bleibe. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich in den Außendienst gehe beim Lebensmittelgroßhändler. Na, weil das kannte ich ja ganz gut. Na? Und bin ja witzig und lustig.
Und ein bisschen Ahnung.
Ja, ein bisschen Ahnung. Minimal vielleicht. Ne? Vielleicht sollte ich beim Fleischhändler anfangen. Und letztendlich ist es so, die größte Passion ist, die einfach Menschen glücklich zu machen. Und das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Das haben uns unsere Eltern gelernt. Und mir tut es gut. Und wir haben jetzt dann gleich, in einer halben Stunde geht unser Menüabend los, wo du die Weine machst.
Ja.
Und ich das Essen mache. Und ich habe einfach Bock darauf. Ich habe einfach, und das ist, glaube ich, ein richtig schöner abschließender Satz, ich habe einfach Lust darauf, anderen Menschen eine Freude zu machen, dass es denen gut geht, dass die sich wohlfühlen. Und das ist eine Passion. Und bevor ich jetzt in irgendeiner Fabrik irgendwelche Bauteile zusammenstecke, bleibe ich wieder heute Nacht bis um 2 wach.
Ja.
Na? Und freue mich, wenn einer rausgeht und vielleicht eine Träne aus dem Auge rauskullert und sagt, das war der schönste Tag seit langer, langer Zeit. Herr Maurer, Sie haben so geil gekocht. Ja? Und dann freue ich mich, dann habe ich Bock. Und dann freue ich mich und dann bin ich glücklich und zufrieden. Das ist wie ein Applaus. Und das ist jetzt wirklich mein letzter Satz, den ich da sage. Das ist wie wenn du ein riesengroßes Konzert spielst und schaust in die Crowd, schaust ins Publikum. Und die Leute reißen die Hände in die Höhe und klatschen und applaudieren dir, weil du einfach nur jemanden erfreulich gemacht hast.
Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, lieber Luki, dass du Gast 1 warst in meiner Folge hier bei Folge 8 Kirsch Royal. Vielen, vielen Dank. Ich muss mich kurz sammeln, kurz was trinken, lass uns anstoßen.
Prost.
Grüße an Markus Molitor. Danke für die Begleitung hier heute. Zum Abschluss gibt es bei uns oder bei mir in meinem Podcast immer ein Royal to go. Und das ist heute ziemlich klar. Wenn ihr das verstehen wollt, was wir hier gerade besprochen haben, wie man auch Gastgeber sein kann oder was Gastgeber sein bedeutet, jenseits von Konzepten, dann kommt hierher. Das ist mein Tipp. Schaut euch das hier an. Macht so einen Besuch hier im Bayerischen Wald. Das ist kein Restaurantbesuch, das will ich hier schon mal sagen. Ne? Das ist ein echtes Erlebnis. Und wenn ihr ein bisschen tiefer einsteigen wollt in Wissen, Handwerk, Verständnis, dann nehmt eines der Bücher von Luki. Das Neueste haben wir gerade schon mal vorgestellt. Oder ja, wirklich auch das neueste Kochbuch, ne? Wagyu, das beste Fleisch der Welt, auf jeden Fall zu empfehlen. Und wer nicht vor Ort sein kann, weil er nicht mobil ist, keine Ahnung, ich wüsste gar keinen Grund, warum man hier nicht herkommen kann. Ne? Also ihr seid ja super zentral angelegen, das muss man ja sagen, hier kommt ja jeder her. Dann findet ihr im Steu-Shop noch genau diese Haltung, das ist das, was ich so sehr an dir schätze, lieber Luki, zu mitnehmen. Kann man sich bestellen, kann man sich überall hinkommen lassen, kann man sich ein bisschen vorbereiten. Ja, das war Folge 8, meine erste Folge mit Gast. Lieber Luki, ich sag nochmal danke für deine Zeit, danke für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit und für das Vertrauen, was du mir nicht nur heute in dieser Folge zur Verfügung stellst oder mir entgegenbringst, sondern auch schon viele, viele Jahre. Ich freue mich auf unser gemeinsames Jahr. Wir werden tolle Zeiten zusammen haben und ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal eine Folge gibt von unserer Reise, die wir miteinander planen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du mein erster Gast warst und danke euch fürs Zuhören und sag bis zur nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Und ich sag, habe die Ehre.
Servus. Dankeschön, Luki.
Gerne.